Ich habe leider meine Kresse vergessen. Wenn ich die Kresse dabei hätte, könnten Sie sie hier vorne abholen und dann die Kresse halten.
Komfort Nummer 303, Multitouch-Textbuch. Hallo und herzlich willkommen zum 303. Komfort, den ich am heutigen empfindlich kalten und aprilwetterigen Freitag, dem 20. Januar 2012, aufgenommen habe.
It is 11:58.
Jawohl, ja. Das Intro ist nebenbei aus einer Rede des PIRAP-Geordneten Christopher Lauer vom 12. Januar. Mit dem Kresse halten. So kann man Leute natürlich auch nicht beleidigen, Hüstel. Ja, und was es hier zu hören gibt heute, ist wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech, inklusive Meldungen aus Space und der Mafia. Wobei die Mafia sich ein bisschen weiter verteilt als sonst, nämlich auch bei Zensurmeldungen im ersten Teil mit versteckt. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich die üblichen drei Punkte verstecken, nämlich Regierung, Wolf und Wirtschaft. Ein Grad angeblich Snowflurry-Sieger. Broken Cloud-Sieger und chillige Greetings. Die 1 Grad, die Windchillen wie minus 1, Comfort Level wie minus 2 und der Wind macht irgendwas zwischen 13 und 17 km/h aus dem Westen. Und das da hinten ist ein Holzzer-Schnibbel-Dingsbums. So, dann hätten wir da mal die Regierung. Geht los mit Westerwieder. Außenminister Guido Westerwelle will sich nach Monaten der innenpolitischen Zurückhaltung wieder stärker in die öffentliche Debatte einmischen. Weil es kann doch nicht sein, dass spätrömische Dekadenz, bla bla. Ne? Wir erinnern uns noch dunkel, das letzte Mal. Also letztes Jahr als, ist das überhaupt letztes Jahr gewesen? Also als Westerwelle jedenfalls das letzte Mal laut irgendwas Innenpolitisches von sich gegeben hat, war das halt totaler Nonsens. Von daher, ja, Herr Westerwave, machen Sie ruhig Ihre unqualifizierte Fresse auf und zeigen Sie jedem, wie unqualifiziert Sie sind. Also immer herzhaft ran da. Es kann nur lustig werden. Wenn man den dagegen ernst nehmen sollte, dann, nee, lieber nicht. Mit 50 Jahren fühle er sich noch zu jung fürs Altenteil, sagte Westerwelle der Rheinischen Post. Die FDP werde das Blatt wenden. Man dürfe nicht den Mut und die Kampfkraft der Liberalen unterschätzen. Westerwelle sagte Parteichef Philipp Rösler seine Hilfe zu. Es gebe Situationen, wo sich eine Partei nicht nur hinter ihre Führung, sondern auch vor sie stellen müsse. Naja, es kommt immer drauf an, von wo die Messer gerade angeflogen kommen. Wenn sie von vorne geflogen kommen, dann wird sich Westerwave wahrscheinlich hinter Rösler verstecken. Das ist... Naja, ist eine Meldung von Samstag. Auch am Samstag habe ich mir hier die Patientenrechte reingeklebt, weil nämlich die Bundesregierung die Rechte von Patienten bis Anfang 2013 neu ordnen will. So seien Krankenkassen künftig verpflichtet, Patienten zu beraten und zu unterstützen, wenn sie nach Behandlungsfehlern Ansprüche geltend machen wollten, sagte Bundesgesundheitsminister Bahr der Süddeutschen Zeitung. Die Regelung, so das Blatt, solle zunächst für die rund 80 Millionen Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen gelten. Und Reaktion, die dann aus Oppositionskreisen raussickerte, so von wegen, ja, das ist aber alles viel zu wenig. Gut, da kenne ich mich jetzt nicht mit aus, habe ich keine Ahnung von und ich behaupte mal, Behandlungsfehler hätte ich jetzt zumindest auch noch keine mitbekommen, dass die bei mir passiert wären. Von daher, ja. So, dann gibt's die Wachs-DU unter dem Druck der Euro-Krise und der Wuff-Affäre. Versuchte die CDU von Kanzlerin Angela Merkel mit Wirtschaftsthemen und Bürgernähe zu punkten. Bei einer Klausur in Kiel verabschiedete der Bundesvorstand ein Arbeitsprogramm unter dem Titel Ideen von morgen, Made in Germany für 2012. Weil, das ist doch Deutschland hier. Die Schwerpunkte basieren allerdings im Wesentlichen auf bereits gefassten Beschlüssen von Partei und Regierung, etwa zur Regulierung der Finanzmärkte und zur Förderung von Forschung und Bildung. Und dann ist ausgedrückt, sie haben einfach nur mal Bullshit von sich gegeben. Sie tun so, als würden sie etwas aussagen, sagen aber genau gar nichts. Nicht, dass das irgendwen überraschen würde, aber ja. Am Sonntag habe ich mir hier dann Westersuch reingeklebt, weil Außenminister Guido Westerwelle Athen besucht hat. Im Mittelpunkt des Arbeitsbesuches werde die schwere Finanzkrise stehen, verlautete aus dem griechischen Außenministerium. Westerwelle wird sich am Schabbaternachmittag mit Regierungschef Lukas Papademos treffen, am Abend dann mit seinem griechischen Kollegen Stavros Dimas. Westerwelle wird noch am Abend zurückreisen. Anfang der Woche werden die Experten der EU, des Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank in Athen erwartet, um dann zu definieren, dass die noch mehr sparen müssen, weil dadurch, dass sie sich ja jetzt durch das Sparen ihrer eigenen Wirtschaft abgesägt haben, sind natürlich die positiven Effekte ausgeblieben, die eigentlich irgendwo hätten passieren sollen. Und jeder, der irgendwie bis 5 zählen kann, konnte wissen, dass das sowieso nichts wird. Und deswegen müssen sie jetzt noch viel mehr sparen, in der dumpfen Hoffnung, dass wenn sie sich dann total pleite gespart haben, dann plötzlich die Wirtschaft richtig sprunghaft, explosionsartig sich ausdehnt. Ja, nee, ist klar. So, dann Wester nicht, weil Westerwelle hat Spekulationen zurückgewiesen, wonach er bei den Freien Demokraten wieder eine Spitzenposition anstrebt. Ich stehe nicht mehr auf der Brücke, sagte Westerwelle beim Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen FDP in Düsseldorf. Allerdings werde er im Maschinenraum weiter mitmachen. Im Maschinenraum. Er bringt die Maschine zum Explodieren, oder was? Na, also, ja, er hat jedenfalls sich also hingestellt, also ein hohes Amt möchte er jetzt eigentlich gar nicht mehr. Nö, ach, er will einfach nur seine dumme Fresse aufreißen. Ja, ich meine, okay, die FDP an die Wand klatschen kann Rösler ohne ihn auch. Na, das haben wir jetzt ja nun schon zur Genüge gesehen. Also, ja, immer schön weitermachen. Ja, und dann hat Bahr auch noch verkündet, die Partei müsse aufhören, sich mit sich selbst zu beschäftigen und gegenseitig zu kritisieren. Na, denen ist allen immer noch nicht aufgefallen, dass man sich in Sachen Bürgerrechte Grundgesetz mal qualifizieren könnte, indem man da einfach das Thema von SLS mal aufgreift und ihr mal unter die Arme, na, überhaupt mal behilflich ist oder wenigstens mal irgendwelche lobenden Worte in ihre Richtung loslässt. Das ist denen allen irgendwie nicht aufgefallen. Oder bin ich irgendwie der Einzige, der die Vermutung hat, dass man sich damit nochmal irgendwie als FDP qualifizieren könnte? Dass das was wäre, was die FDP von so Parteien wie der SPD abgrenzen würde? Die ja schon verkündet haben, also wenn sie an der Regierung sind, dann kommt die Vorratsdatenspeicherung. Oder anders ausgedrückt, mit der nächsten Wahl ist damit zu rechnen, dass die Vorratsdatenspeicherung eingeführt werden wird wieder. Wo dann gegebenenfalls Jahre später mal irgendwann ein Bundesverfassungsgericht sich damit befassen darf, ob denn das neue VDS-System denn überhaupt mit sowas wie einem Grundgesetz vereinbar ist. Aber hey, dann am Montag gab es hier die Patientenrechte, genau. Die Koalitionspläne für mehr Patientenrechte, vor allem auch bei Ärztefehlern, sind bei Opposition und Experten auf teils harsche Kritik gestoßen. Er hätte sich mehr gewünscht, sagte etwa der Geschäftsführer des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, Hardy Müller. Gesundheitsminister Daniel Bahr sagte hingegen, der Gesetzentwurf sorge für einen angemessenen Ausgleich im Arzt-Patienten-Verhältnis. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass die Kassen Opfern von Behandlungsfehlern bei Schadensersatzansprüchen helfen müssen. Ja, ich kenne den Gesetzentwurf zu wenig, um da irgendwie fundiert was zu aussagen zu können. Aber ja, also mal ganz davon abgesehen, ich kenne mich mit dem Thema nicht aus. Gut, der Bahr wird sich mit dem Thema genauso wenig auskennen. Der Bahr sitzt ja schließlich auch nur da, um da irgendwie das Mouthpiece zu sein. Um einfach mal heiße Luft absondern zu können. Irgendwen muss man ja haben, der da heiße Luft absondert. So, dann Sohn Daffi. Deutsche Behörden haben einem Sohn von Libyens Ex-Diktator Muammar al-Gaddafi offenbar aus wirtschaftlichen Interessen offenbar aus wirtschaftlichen Interessen die Einreise erleichtert. Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums verzichtete der Freistaat bei Saif al-Arab Gaddafi im Jahr 2007 auf ein Visumverfahren auf Empfehlung des Auswärtigen Amtes. Auswärtiges Amt, so meine spontane Reaktion war Westerwelle, bis mir dann das Datum ins Gesicht hüpfte und sagte, nein, Westerwelle war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht auswärtig. Das muss Mr. Stone gewesen sein. Herr Steinschreier, vielleicht können Sie es ja mal erklären, ganz hoch öffentlich. Wie kann es sein, dass Ihr Ministerium in Richtung bayerisches Innenministerium verkündet hat, lasst den Mann mal ins Land? Na? Weil, da hinten ein 87-köpfiger Affe. Na, also, wenn sich Steinschreier nochmal irgendwie hinstellt und irgendwas rumtönt, könnte er ja bei der Gelegenheit mal erklären, wie das denn eigentlich sein kann. Na, dass irgendwie ein Sohn eines anderen Staatsführers, ja, der ist ein Garant der Stabilität in der Region. Ach nein, das war Westerwelle über Mubarak. Ja, Der Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte wiederum, den bayerischen Behörden sei mitgeteilt worden, dass Gaddafis Sohn in Deutschland keine diplomatische Immunität genieße. Deren Sache sei es dann gewesen, über eine Aufenthaltsgenehmigung zu entscheiden. Saif al-Arab Gaddafi lebte bis Anfang 2011 in München von 2006 bis 2010, wurde in 11 Fällen gegen ihn ermittelt, unter anderem wegen Waffenhandels. Zu einer Anklage kam es nie. Oh, Mensch, dann... Am Dienstag habe ich mir hier dann die Selbstbejubelung reingeklebt, weil nämlich die Bundesregierung laut einem Zeitungsbericht in diesem Jahr einen Beschäftigungsrekord erwartet. Geht aus dem Jahreswirtschaftsbericht 2012 hervor, den Wirtschaftsvollidiot Philipp Rücktritt L. Rösler veröffentlicht, wie das Handelsblatt berichtet. Insgesamt rechnet die Regierung mit einer weiteren Zunahme der Erwerbstätigkeit um rund 220.000 Personen. Sternchen erwähnt bei der Gelegenheit aber nicht, wie viele von den Personen von der Beschäftigung dann überhaupt überleben können und wie viele von den Personen dann trotzdem noch Geld vom Staat brauchen. Na, weil, Sklavenarbeit? In einigen Regionen herrsche bereits Vollbeschäftigung. Bullshit. Laut dem Jahreswirtschaftsbericht werde 2012 zunächst eine temporäre konjunkturelle Schwächephase, jedoch keine Rezession eintreten. Ja, das ist so wie der Begriff Negativwachstum auch so tut, als wäre es ein Wachstum. In Wirklichkeit ist es eine Schrumpfung. Negativwachstum, yes. So, am Mittwoch gab es dann das Demenz Plus, weil nämlich der Bar nach einem Bericht der Berliner Zeitung die Leistungen der Pflegeversicherung für 500.000 Demenzkranke deutlich anheben will. Gehe aus dem Arbeitsentwurf des Ministeriums für die geplante Pflegereform hervor. Die Pflegereform, die ja übrigens letztes Jahr schon passiert ist, nicht. Der dem Blatt vorliegt. Danach sollen die Pflegesätze für die Betreuung der Betroffenen zu Hause zum Teil fast verdoppelt werden. Bisher erhalten Demente keine angemessenen Leistungen aus der Pflegeversicherung, weil dort lediglich körperliche Gebrechen berücksichtigt werden. Ja, da gab es dann aber auch irgendwo schon Meldungen, dass das nicht ausreichen würde, was da kommt. Aber hey, fast verdoppelt. Rücksicht! Die Bundesregierung erwartet in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von 0,7%. Bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts in Berlin korrigierte Bundesminister Rücktritt der Rösler die bisherige Prognose von 1% nach unten. Oder anders ausgedrückt, das Märchen, was wir euch erzählt haben, dass ihr ein ganzes Prozent Wachstum habt, das war blöd, Fug. Es sind nur 0,7. Bei der nächsten Gelegenheit, wo wir dann nochmal wieder die Zahlen veröffentlichen werden, werden wir das auch nochmal weiter nach unten korrigieren dürfen. Na, von wegen keine Rezession. Der FDP-Politiker betonte, von einer Rezession könne keine Rede sein. Deutschland sei weiter ein Anker für Stabilität und Wachstum in der Europäischen Union. Nur dann, wenn alle anderen Länder von Deutschland kaufen, koste es, was es wolle. Nachdem Frau Merkel rumläuft und alle anderen Länder dazu verpflichtet, dass sie gefälligst sparen, koste es, was es wolle, wird das übrigens nichts. Na? Weil irgendwo muss so ein Wachstum ja auch herkommen. Und dann gab es das Rösabel. Bundeswirtschaftsminister Rücktritt Rösler hat sich zuversichtlich über die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland gezeigt. In einer Regierungserklärung zum Jahreswirtschaftsbericht sagte Rösler im Bundestag in Berlin, die Deutschen könnten optimistisch in das neue Jahr blicken. Das Wachstum der Wirtschaft komme bei den Menschen an, meinte der FDP-Chef. Wann, wo, wie? Lohnerhöhungen gibt's doch nicht, hat doch der BDI schon verkündet. Nein, auf gar keinen Fall. Es gebe mehr Arbeitsplätze, von denen niemand leben kann. Steigende Renten, von denen auch niemand leben kann. Und sinkende Beiträge zur Sozialversicherung. Na Jubel. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion Heil warf Rösler Realitätsverweigerung vor. Dass ausgerechnet ein SPD-Vertreter dem FDP-Vertreter Realitätsverweigerung vorwerfen darf, ist auch schon lustig. Aber ja. Er blende aus, dass Deutschland als Exportnation von der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa abhängig sei. Heil plädierte für eine Stärkung der Binnennachfrage durch gezielte Investitionen und eine angemessene Lohnentwicklung. Die Bundesregierung hatte ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr von 1% auf 0,7% gesenkt. Die Arbeitslosenquote soll im Schnitt bei 6,8% liegen. Übrigens nur nochmal für den Hinterkopf, Herr Heil, die Agenda 2010, wer hat die doch gleich durchgesetzt? Wer hat die eingeführt? Ein Schröhard-Gerda oder so ähnlich. Ist der verwandt mit der Bundesfamilienzuchtstute? Ja, also Rösler hat sich hingestellt und einen von Wachstum und Aufschwung und bla und Fasel gefaselt. So, auch Wulff ging dann weiter. Wild öffentlich. vom letzten Freitag. Der Druck auf Bundespräsident Christian Wulff wächst in der Kredit- und der Medienaffäre, alle Details offenzulegen. Mehrere Zeit nennt der Banden Wulffs Anwalt von der Pflicht, ihre Rechercheergebnisse zu schützen. Fragen und Antworten zur Affäre könnten nun von ihm veröffentlicht werden. Die Zeitungen Die Welt und Herr Welt am Sonntag wollten nicht warten. Oder anders ausgedrückt, Springer veröffentlicht dann schon mal selber. Können sie ja, weil wenn es keine Gründe gibt, warum die Antworten nicht veröffentlicht werden und die Fragen, sie sich nicht selber schützen wollen, dann können sie veröffentlichen, was sie wollen. Ja, die haben das dann im Internet veröffentlicht. Dann gab es die Schadfrage. Fast 3/4 der Bürger halten Bundespräsident Christian Wulff durch seine Kredit- und Medienaffäre für dauerhaft beschädigt. Ob da wohl noch Garantie drauf ist? Laut aktuellem ZDF-Politbarometer sind 72% der Befragten dieser Ansicht. Dennoch sprechen sich 50% für Wulffs Verbleib im Amt aus. Wo es wieder überaus spannend wäre, wenn man die Fragen zu den Antworten auch nochmal genauer beäugen könnte, ne? Weil schon die Formulierungen nicht unwesentlich dazu beitragen, was dann da am Ende für Antworten kommen könnten. Hüstel, hüstel. Also, ja, na klar ist Wulff beschädigt. Dann gab es die Zweitchance, weil CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe weiter zu Bundespräsident Christian Wulff hält. Dem Sender NDR Info sagte Gröhe, es sei natürlich nicht leicht, nach den letzten Wochen erschüttertes Vertrauen zurückzugewinnen. Er traue es Wulff aber zu und wünsche es ihm von Herzen. Trotz Kritik, auch aus der Union, dürfe es keinen Zweifel an der Haltung der Union insgesamt zu Wulff geben, sagte Gröhe. Die klare Ansage sei, er habe eine Chance verdient. Vertrauen zurückzugewinnen. Indem er vielleicht als erstes mal zugeben müsste, dass er tatsächlich den Gerkens zum Beispiel auf seine Dienstreisen mitgenommen hat, um dem was Gutes zu tun, weil er von dem ja auch was Gutes bekommen hat. Und das wäre dann nämlich der Straftatbestand der Bestechlichkeit. Der Herr Wulff legte die Vermutung nahe, dass er korrupt ist. Oder zumindest korrupt war. Na, aber hey, Deutschland ist ja eines der wenigen Länder, was die Korruptionsrichtlinie nicht umsetzt. Was dann zu überaus spannenden Nebenwirkungen führt. So, dann gab es auch noch Bonusmeilen, weil Wulff soll auf einer privaten Reise bei Lufthansa in die USA 2007 seine Ehefrau Bettina und deren Sohn während des Rückfluges eine Höherstufung von der Economy in die Business Class zukommen lassen haben, und ein Sprecher der Staatskanzlei in Hannover sagte, Wulff habe private und dienstliche Meilenkonten getrennt geführt. Da hat sich mal jemand hingesetzt und hat ausgerechnet, was er denn da eigentlich privat hätte geflogen sein müssen, damit sich das denn da überhaupt ergeben kann. Turns out, naja, das ist schon ein bisschen sehr viel. Aber hey. Also, sie haben da noch ein bisschen weiter gegraben. Dann gab es ein Transparenzchen, weil nämlich die Anwälte von Bundespräsident Christian Wulff weitere Journalisten anfragen und die Antworten darauf in der Kredit- und Medienaffäre veröffentlichen wollten. Diesen Auftrag habe der Bundespräsident gegeben, teilte Rechtsanwalt Gernot Lehr mit. Damit solle die zusammenfassende Stellungnahme ergänzt werden, die nach dem Fernsehinterview Wulffs am 4. Januar erfolgte. Voraussetzung sei, dass die Medien die Veröffentlichung freigegeben haben und keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Die Veröffentlichung werde in der kommenden Woche schnellstmöglich erfolgen. Also in dieser. Dann hat Merkel geraten, Wulff möge doch bitte alle Fragen beantworten. Naja, was soll sie denn auch sonst machen? Sagen, nee, halt die Fresse und sag gar nichts. Sei so intransparent wie alle anderen. Na, das kannst du schlecht öffentlich formulieren. Von daher, ja, Kategorie nicht überraschend. So, dann gab es ein Oktoberhotel, weil Spiegel Online und Blöd am Sonntag rausgefunden haben wollen, dass er sich als Ministerpräsident im Jahr 2008 von dem Berliner Filmunternehmer Grünewold zum Münchner Oktoberfest habe einladen lassen. Und der Geschäftsmann habe dabei auch einen Teil der Hotelkosten Wulffs und seiner Frau bezahlt, indem er nämlich in eine deutlich höhere Zimmerkategorie gekommen wäre. Wobei sich da auch schon mal jemand den Spaß gemacht hat, rauszufinden, wie denn dann nun eigentlich in dem besagten Hotel die Zimmerkategorien preislich aussehen. Und das Märchen von es ginge um 200 Euro nicht bestätigt finden konnte. Aber hey. So, dann gibt's die Niederung, weil Bundespräsident Christian Wulff nach Ansicht der niedersächsischen Landesregierung nicht gegen das Ministergesetz verstoßen habe, indem er seinerzeit als Ministerpräsident einen Privatkredit annahm, geht aus der Antwort des Finanzministeriums auf den Fragenkatalog der Landtagsgrünen hervor. Das Darlehen sei ein reines Privatgeschäft. Im Hinblick auf das Amt habe der ehemalige Ministerpräsident keinerlei Vorteile entgegengenommen. Er hat aber in seiner Tätigkeit als Ministerpräsident Vorteile gewährt, indem ein Herr Gerkens auf dienstlichen Reisen dabei war. Wo doch der Herr Gerkens angeblich gar kein Unternehmer ist, was dann umso mehr die Frage aufwirft, wenn der Mann kein Unternehmer ist, was sucht er dann auf Reisen als Unternehmer? Na, also irgendwas riecht da eigenartig. Ich habe das Gutachten gar nicht. Oder hatte ich das letzte Woche? Nee, es müsste eigentlich diese Woche gewesen sein. Also der Staatsrechtler von Arnim hat dann nämlich auch gegutachtet, dass der Straftatbestand der Vorteilsnahme in dem Kredit und der Tatsache, dass Gerkens auf den Reisen dabei war. Na, also der Kredit halt als Leistung und dass den Gerkens auf Reisen mitnehmen als Reaktion gelten könnte. Und damit wäre eben dieser Straftatbestand erfüllt. So, nun sind da irgendwelche niedersächsischen Vertreter der Meinung, das sei aber gar nicht so. Haben das aber auch leider nicht doll begründen können, warum das denn nicht so wäre. Aber jedenfalls wird auch der Anruf von WUF bei Bild-Chefredakteur Diek Keimann, Kai Diekmann, ohne juristische Folgen bleiben. Wobei da Spannendes nebenbei war, dass die Taz dann einfach mal bei der Springer-Redaktion freundlich angefragt hat, nämlich, wie kann es denn eigentlich sein, dass in Medien berichtet wird, was auf dem Anrufbeantworter des Herrn Diekmann drauf ist? Und die offizielle Reaktion war so, ja, da gab es den Anruf, wir haben den aber nicht veröffentlicht, weil es ging uns um die Kredite. Und wir haben dann einigen Journalisten, die angerufen haben, mit denen das Telefonat erläutert. Aha. Ja, oder anders ausgedrückt, die Blöd hat selber lanciert. Na, also das, was da schon nicht öffentlich bekannt war, dass wohl Blöd-Redakteure, also irgendwelche Vertreter da vorgelesen haben, was der Herr Wulff auf den Anrufbeantworter geblökt hätte. Aber ja, also auch da wird nicht ermittelt. Na, wo kämen wir denn auch hin? Da gab es irgendwie die Nachzahlung, weil nämlich die Oktoberfest-Hotel-Geschichte, die würde Wulff jetzt dann nachbezahlen. Na, also, oder anders ausgedrückt, also dieses Recht, das wünsche ich mir jetzt dann auch. Wenn ich irgendwie in der Bahn ohne Fahrkarte erwischt werde, dann möchte ich eigentlich nur die, 10 Euro bezahlen müssen, die eine Fahrkarte gekostet hätte. Und nichts hier von wegen da, was waren das, 40, 80, 100? Na, also da gibt es ja dicke, fette Strafgebühr. Nee, ich bin nur bereit, das zu bezahlen, was ich hätte zahlen müssen, wenn ich eine Fahrkarte gekauft hätte. Ja, der Herr Wulff ist ja auch nicht bereit, irgendwelche Strafen zu bezahlen. Also von daher, wo kämen wir denn hier auch hin? Ja, mal ganz davon abgesehen, dass dem Herrn Wulff, also so frei nach dem Motto, er bezahlt für irgendein kleines Kämmerlein und wohnt dann in der Suite. Das ist ihm alles nicht aufgefallen. Er ging davon aus, es stünde ihm ohnehin die Suite zu, oder was? Ja, also ich meine, langsam wird es dann auch lächerlich, was Wulff alles nicht mitbekommen haben will. Also der braucht sich nicht nochmal irgendwo hinstellen und irgendwas von moralisch Instanz faseln, was ja seine einzige Aufgabe als Bundespräsident ist. Ja, moralischer Zeigefinger, genau das kann er jetzt leider nicht ausüben. Sein Zeigefinger ist leider defekt. So, am Mittwoch gab es dann die Kreditfrage, weil Baden-Württembergs Finanzminister Schmidt die Bedingungen kritisiert hat, zu denen Bundespräsident Wulff Geld von der BW-Bank aufgenommen hat. Jeder Bürger frage sich, wie Wulff zu diesen Kreditkonditionen gekommen sei, sagte der SPD-Politiker der Frankfurter Rundschau. Dafür gäbe es immer noch keine hinreichende Erklärung. Solche Sonderkonditionen für Darlehen gewährten Banken in der Regel lediglich hochvermögenden Kunden. Wulff sei aber weder Unternehmer noch Millionär. Schmidt drängte die BW-Bank zu einer raschen Aufklärung. Na, berechtigte Frage. Wie kommt es, dass die Bank, dem man ein Finanzmarktinstrument gegeben hat, was normalerweise nur besonders reiche Kunden bekommen? Ja, und zu der Zeit war er nur Ministerpräsident. Da war er noch nicht so sicher, dass er bis an sein Lebensende jedes Jahr 200.000 Öcken in den Arsch geblasen bekommen würde. Das kriegt er ja erst, seit er Bundeswurf ist. So, dann gab es die Banknichtmittlung, weil auch da wird es keine Ermittlungen geben. Es gebe keine Anhaltspunkte für einen Anfangsverdacht, teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit. Im Raum stand der Verdacht auf Untreue, Vorteilsnahme und Vorteilsgewährung. Mit der Kreditaffäre befasst sich heute der Landtag in Hannover. Na, oder anders ausgedrückt, auch da wird nicht ermittelt. Auch wenn da irgendwie doch ziemlich offensichtlich ist, der Herr Wulff als Ministerpräsident und damit in, was war es, Aufsichtsrat von VW sitzende Personen hatte mit der BW-Bank als Bank, beziehungsweise deren vorgesetzter Bank, der Landesbank, zu tun. Aber dumm. Ja. So, auch am Mittwoch gab es dann einen Meckerwurf. Die niedersächsische Opposition hat der schwarz-gelben Landesregierung vorgeworfen, die Aufklärung der Kreditaffäre um Bimbis-Präsident Christian Wulff zu behindern. SPD-Fraktionschef Stefan Szostok warf Ministerpräsident David McAllister im Landtag in Hannover eine Salamitaktik à la Wulff vor. Die Landesregierung hatte gestern überraschend eine erste Auswahl von Antworten auf Fragen veröffentlicht, die SPD und Grüne an die Staatskanzlei gestellt haben. Die Antworten reichten bei weitem nicht aus, sagte Szostok. Die Fragen betrafen unter anderem Wulffs Kontakte zu Wirtschaftsvertretern in seiner Zeit als Regierungschef. Was ja dann ohnehin schon so ein bisschen eigenartig ist, ne? Der Herr Wulff verreist mit, nimmt jemanden als Wirtschaftsvertreter mit dem er offiziell nie irgend, oder der offiziell gar keine Wirtschaft vertritt. Ja, also ich meine, dass das auch irgendwie niemanden wundert, wundert mich. Ja, das ist so ähnlich wie wenn der Herr, nennen wir ihn mal Westerwave, seinen Lebensgefährten, Herrn Mrost, bei sich führt. So, dann gab es Verantworten. In der Kredit- und Medienaffäre hatte Bundespräsident Christian Wulff jetzt, wie angekündigt, zahlreiche Journalisten Anfragen und seine Antworten darauf vorgelegt. Dies war von Wulffs Antworten zunächst aus rechtlichen Gründen abgelehnt worden. Mehrere Zeitungen entbanden Wulff dann aber von der Pflicht, ihre Rechercheergebnisse zu schützen. Na, also es hat noch bis Mittwoch gedauert, bis dann tatsächlich mal Fragen und Antworten veröffentlicht wurden. Auch nicht alle, weil irgendwelche Zeitungen der Meinung waren, sie müsste da jetzt irgendwie noch ein Geheimnis draus machen. Aber hey, na, also entweder haben die da noch eigenes Kompromat rumliegen oder die wollen nicht. Aber ja, das vorgelegte Material umfasst rund 240 Seiten. Da hat man dann auch ein bisschen was zu lesen. Dann gab es gestern die Meldung, dass bei dem Gläsecker, dem ehemaligen Sprecher des Herrn Wulff, Haus durchsucht wurde. Die Ermittler verschafften sich auch Zugang zu Räumlichkeiten des Eventmanagers Blafasel. Und den Beschuldigten werde Bestechlichkeit bzw. Bestechung vorgeworfen. Na, oder anders ausgedrückt, denen wird genau das vorgeworfen, was dem Wulff auch vorgeworfen wird. Na, ist schon spannend. Der Pressesprecher des Herrn Bimbis-Präsidenten wird hausdurchsucht. Der Herr Bimbis-Präsident ist ja leider immun. Nein, so ein Pech aber auch. Na, oder anders ausgedrückt, huch. Also der Gläsiker, der darf das nicht. Aber der Wulff, der darf das. Na, also sollte ich da irgendwo von Wind kriegen, dass der Schünemann Order erlassen hat, dass die Staatsanwaltschaft die Füße stillzuhalten hat, mache ich da aber auch eine Welle. Also mal eins davon abgesehen, dass ich davon ausgehe, dass die Springers dann auch eine Welle machen. So, Neues aus der Wirtschaft. Da gab es erstmal die Rauchaganda, weil nämlich Wirtschaftsverbände des Mittelstands die Einführung komplett rauchfreier Arbeitszeiten in Deutschland gefordert hätten. Der Präsident des Bimbis-Verbands Mittelständische Wirtschaft, Mario Uhofen, sagte der Blöd-Zeitung, Raucherpausen kosteten die Betriebe bares Geld und störten den Arbeitsablauf. Beschäftigte sollten Zigaretten künftig nur noch in der Mittagspause oder nach Feierabend konsumieren. Vorbild sei Schweden, wo viele Firmen das Konzept rauchfreier Arbeitszeit umsetzten. Ja, ich meine, wenn man das konsequent weiterdenkt, dann wird als nächstes verboten, dass Angestellte während ihrer Arbeitszeit das Klo aufsuchen, weil auch das ja wertvolle Arbeitszeit kostet. Also ich meine, hallo? Ja, Rauchen kostet Geld. Ja, aber die Raucher, die fördern doch die Wirtschaft. Hallo? Irgendjemand anwesend? So, dann gab es Merkel-Nobin, weil nämlich die Merkel, die Finanztransaktionssteuer nicht gegen den Willen der FDP durchsetzen will. Ja, genau genommen will sie die gar nicht durchsetzen. Hallo, Merkel hat doch schon verkündet, dass sie die eigentlich nur will, wenn alle anderen auch mitmachen. Ah, da ist für mich die ganze Zeit immer die Botschaft im Raum, sie will die gar nicht. Sie tut nur so, als würde sie die wollen, damit dann nicht ihr vorgeworfen werden kann, dass sie doch da was hätte tun können. Ja, und jetzt kann sie sich halt hinstellen und sagen, ja, ach, wenn die FDP das nicht will, dann tut mir das leid, dann kann ich das leider nicht. Böse FDP. Ja, die kommt ja sowieso nicht mehr in den Bundestag, von daher passt das schon. Dann gab es die Stufdrohung, weil mehreren Ländern der Eurozone eine Herabstufung ihrer Kreditwürdigkeit droht, weil nämlich Standard und Poor's verkündet hat, dass sie das wollen würden. Ja, das haben sie dann auch noch. Aber erstmal gab es noch Griechenstock. Die Verhandlungen Griechenlands mit den Vertretern der privaten Banken über einen Schuldenschnitt kommen nicht voran. Der internationale Bankenverband erklärte in Athen, die Gespräche seien nicht konstruktiv und würden vorerst ausgesetzt. Ja, und dann haben die Hedgefonds gesagt, okay, also wenn sie uns verpflichten, dass wir auf Geld verzichten sollen, dann klagen wir, weil es ja das Menschenrecht auf Gewinne für Hedgefonds gibt. Ja, nö, dann. So, dann gab es die Frappstufung, weil Frankreich bestätigt hatte, dass die Ratingagentur Standard & Poor's die Kreditwürdigkeit des Landes herabstufen wird. Finanzminister Barouin sagte im Fernsehen, nach einer Krisensitzung bei Präsident Sarkozy, Frankreich werde die Bestnote dreifach A verlieren und um einen Punkt niedriger mit AA+ bewertet. Das sei aber immer noch großartig, bla, Fasel, 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 bla. Oder anders ausgedrückt, Frankreich müsste jetzt eigentlich aus dem Mercosur austreten, weil Frankreich kann sich jetzt nicht mehr als der große Held hinstellen. Ja, was ich ein bisschen schade finde, dass Merkel noch sich als Merkosi hinstellen kann. Na, es wäre eigentlich nur fair gewesen, wenn auch Merkel ihr Rating verloren hätte, einfach nur, damit sie dann ihre dumme Fresse hält. Na, sich hinzustellen und allen anderen vorzuschreiben, dass sie gefälligst zu sparen haben, koste es, was es wolle, ist ja auch eine der dümmsten Ideen, auf die man so kommen kann. Aber hey, na, also Frankreich ist abgestuft worden und auch diverse andere Länder. So, aber da ist dann auch die Frage, wie sieht denn das aus, ob das den Märkten irgendwie auffällt, weil auch USA runtergestuft wurde und das hat keine negativen Auswirkungen gehabt. Von daher, genau, da hat S&P nämlich offiziell auch gestuft. 9 Euro-Länder, darunter Frankreich, Italien und Spanien, schlechtere Noten für Kreditwürdigkeit gegeben. Deutschland behält sein Top-Rating AAA. Frankreich verliert erstmals diese Bestnote. Dies gilt als problematisch, weil die Herabstufung der Bonität der zweitgrößten Euro-Volkswirtschaft auch Auswirkungen auf den Rettungsfonds EFSF haben könnte. Nicht nur könnte. Auch Österreich wurden von der Bestnote AAA um eine Stufe auf AA+ herabgesetzt. Die Bonität von Italien, Spanien, Portugal und Zypern ging gleich um 2 Stufen in den Keller. Malta, die Slowakei und Slowenien büßten eine Stufe ein. Oder anders ausgedrückt, die haben nochmal groß um sich geschlagen. Dann gab es Laberle, FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle hat vor einer Finanztransaktionssteuer gewarnt. Die Politik habe den Menschen versprochen, den Finanzsektor an den Kosten der Krise zu beteiligen. Das gelinge mit einer Transaktionssteuer aber nicht, sagte er der Welt am Sonntag. Die Steuer belaste wie eine Umsatzsteuer die Kunden und nicht die Finanzinstitute. Herr Brüderle, wie wäre es mal mit einem konsequenten Vorschlag? Was ist denn Ihr Gegenvorschlag, wie man denn die Finanzmärkte daran beteiligen kann, dass sie hier Gewinne einstecken, dass sie Geld in Größenordnungen in den Arsch geblasen bekommen haben, wo einem schon schwindelig werden kann von. Ne, Deutschland hat mal eben innerhalb von wie viele Wochen war es? 500 Milliarden Euro locker gemacht, die plötzlich im Raum rumstanden. Von denen haushaltswirksam 100 Milliarden in der Hypo Real Estate versunken sind, 18, Milliarden in der Commerzbank, IKB hat dann auch noch ein Buschel Geld gekostet oder anders ausgerückt, da ist auch tatsächlich eine größere Summe von geflossen. Herr Brüderle, dann legen Sie doch mal einen guten Vorschlag auf den Tisch, was Sie denn anstelle einer Finanztransaktionssteuer vorschlagen. Na, einfach nur zu sagen, also das geht aber nicht, weil das werden die Kunden bezahlen. Ja, das wird sowieso am Ende alles die Kunden bezahlen. Hallo, wo soll das Geld sonst herkommen? Nein, die drucken ihr Geld selber. Ich meine, hallo, im Moment ist ja auch so, dass die Banken jede Menge Geld bei der EZB rumliegen haben. Na, die haben Geld, beziehungsweise von der EZB bekommen haben. Also die sind gar nicht mehr im Geschäft. Die parken ihr Geld zu niedrigen Zinsen sonst wo. Also von daher, Herr Schwaferle. Und dann gab es Aktionist Merkel, weil Kanzlerin Agenda Merkel sich angesichts der massiven Folgen eines Ratingagentururteils Gesetzesänderungen vorstellen kann. Weil ihr da nämlich aufgefallen ist, so, ja, es gibt da ja so gesetzliche Regelungen, dass irgendwelche Anlageformen nur AAA als Anleihen nehmen dürfen und wenn es dann halt plötzlich nicht mehr so viele davon gibt, dann wird das ja problematisch und dann müsste man dafür mal was tun. Ist ihr dann jetzt aufgefallen? Das wirft dann die Frage auf, warum ihr das erst jetzt auffällt. Aber hey. So, dann gab es S&P-Teiligung. Die US-Ratingagentur Standard & Poor's hat die Herabstufung der Kreditwürdigkeit von 9 Euro-Ländern verteidigt. Der Politik fehle nach wie vor das Rezept gegen die Krise, sagte Europachef-Analyst Krämer der deutschen Presseagentur. Auch beim EU-Gipfel Anfang Dezember sei kein Durchbruch gelungen. Schätz an der Sache ist, da gab es dann auch irgendwo einen Absatz in dem Text, so von wegen, ja, übrigens, dieses Sparen koste es, was es wolle, das hilft nicht. Ach, schön, dass das S&P aufgefallen ist. Könnt ihr das bitte mal an eine größere Glocke hängen und bei der Gelegenheit dann aufhören, rumzutönen, dass die EZB aber großartig ist, sondern einfach mal ganz an die große Glocke hängen. Wachstum erreicht man nicht, indem man sich in die nächste Krise reinspart. Ja, solange ihr da noch weitere Aussagen zu tätigt, hört das nämlich niemand. Ja. So, am Montag gab es dann die Nichtdruck, weil Bundesfinanzschäuble eine stärkere Einbindung der Europäischen Zentralbank zur Lösung der Schuldenkrise sowie gemeinsame Eurobonds weiter ablehnt. Das Modell der USA, ohne Ende Geld zu drucken, funktioniert in Europa ganz sicher nicht. Und was macht die EZB, wenn sie zu 1% Geld an die Banken auf 3 Jahre rauslässt? Das ist Gelddrucken. Ja, das Geld wird nicht real gedruckt und nein, das Geld wird auf dem Markt auch nie auftauchen. Aber sie bläst Banken auf mit Geld, was es nicht gibt. Aber nachdem Geld sowieso mehr nur Digitaldaten sind, muss man da ohnehin nichts drucken. Bis auf die ganz wenige Geldmenge, die tatsächlich im Umlauf ist. Also ich glaube, Schäuble hat auch noch nicht verstanden, wie das Wirtschaftssystem funktioniert. Das habe ich ja besser verstanden. Dann gab es Indushit. Die deutsche Industrie schafft ungeachtet der lodernden Staatsschuldenkrise und der Konjunktur Sorgen weiter Arbeitsplätze.
Lodernde Staatsschuldenkrise. Ein Pöt.
Im November 2011 stieg die Zahl der Arbeitnehmer im verarbeitenden Gewerbe auf Jahressicht um 3,6% oder rund 180.000 Beschäftigte. Teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden Mitte. Damit wären in der Industrie in Deutschland knapp 5,2 Millionen Menschen tätig. Da die Zahl der Arbeitsstunden um 3,1% auf 707 Millionen Stunden stieg und auch in einigen Branchen Tariferhöhungen vollzogen wurden, erhöhten sich auch die Entgelte. Okay, also es gab mehr Stunden und irgendwo wurden vielleicht sogar mal Tariferhöhungen vorgenommen. Oder anders ausgedrückt, ein Inflationsausgleich ist es immer noch nicht. Oder anders ausgedrückt, das ist eine Jubel-Bullshit-Meldung. Aber ich finde das poetisch. Lodernde Staatsschuldenkrise. Dann gab es gelogen in Germany, weil nämlich das Siegelmade in Germany weltweit für Top-Produkte aus Deutschland stünde, wo die Wirtschaft vor Plänen der EU-Kommission warnte, die das Ende der Qualitätsbezeichnung bedeuten könnten. Brüssel plane, dass die Produkte, die sie nur dann tragen sollten, wenn mindestens 45% des Wertanteils aus Deutschland stammen. Oder anders ausgedrückt, ja, wenn da irgendwo Made in sonst wo draufsteht, dann müsste es vielleicht auch da gemacht worden sein und nicht erst der letzte Produktionsschritt in sonst wo gemacht worden sein. Na, und das wiederum, das ginge ja nicht, weil dann könnte man ja nicht überall gelogen in Germany draufschreiben. Da gab es dann allerdings auch kurz danach noch eine Reaktion der EU-Kommission, die nämlich keine Pläne für eine Änderung des Gütesiegels Made in Germany hätte. Die Behörde habe weder eine Abschaffung noch eine Erschwernis dieser Herkunftsbezeichnung vorgeschlagen, hieß es aus Brüssel als Reaktion auf Beschwerden. Nach Ansicht der Kommission handelt es sich um ein Missverständnis. Oder anders ausgedrückt, blub, ist am Montag gewesen. Dann gab es dann Moody's, die die Herabstufung von Euro-Staaten nicht machen wollen. Ein Sprecher sagte in Brüssel, die Entscheidung sei widersprüchlich und zu einem seltsamen Zeitpunkt getroffen worden. Schließlich hätten viele Länder der Eurozone bereits weitgehende Bar- und Reformschritte eingeleitet. Im Gegensatz zu Standard und Poor's bleibt die Agentur Moody's dabei, die Kreditwürdigkeit Frankreichs weiterhin mit der besten Note zu bewerten. Wer diese Meldung hier verfasst hat, hat auch noch nicht zur Kenntnis genommen, dass bei S&P ausdrücklich auch darauf Bezug genommen wurde, dass dieses Sparen, koste es was es wolle, eben gerade kein Wachstum produziert. Dass das überhaupt nicht hilft. Dass es aus der Krise nicht rausführt. Gut, sie haben nicht darauf verwiesen, dass es übrigens in die nächste Krise reinführt. Aber ja, ich meine, irgendwo kommen die 0,7% Wachstum ja auch her. Dann gab es nochmal FDP-Nobin. Die FDP lehnt die begrenzte Einführung der Finanztransaktionssteuer in der Europäischen Union weiter ab. Die Abgabe könne es nur in allen 27 Mitgliedstaaten geben, sagte Generalsekretär Döring nach einer Präsidiumssitzung in Berlin. Alles andere würde zu einer einseitigen Bevorzugung Großbritanniens oder einer Belastung des Finanzplatzes Deutschlands führen. Herr Dörblub, ist Ihnen eigentlich mal aufgefallen worden, dass in Großbritannien es übrigens eine Finanztransaktionssteuer in kleinen schon gibt, die Stamp Tax, seit 1600 Quietschpeng? Die haben eine Benachteiligung gegenüber so Ländern wie Deutschland. Es kann doch nicht sein, dass wir müssen diese Tax hier auch einführen, sonst bla bla bla. Na, also denen ist irgendwie FDP halt. Dann ist der EFSF auch runtergeraten worden, weil Standard & Poor's auch die Kreditwürdigkeit des Euro-Rettungsschirms EFS abgestuft hat. Auch auf AA+, teilte der Fonds in Luxemburg mit. Dieser Schritt war nach der Abstufung unter anderem von Frankreich erwartet worden, weil logischerweise, ja, wenn die Bestandteile davon runtergedrückt werden, dann wird man das Ergebnis nicht als großartig kreditwürdig halten können. Von daher, ja. Und da gab es die Ratingwelle. Nach der Herabstufung des Euro-Rettungsfonds durch Standard & Poor's mehren sich die Forderungen nach einer europäischen Ratingagentur. Außenwelle Minister Wester. So. Sagte der neuen Osnabrücker Zeitung, es sei höchste Zeit in diesem Bereich für mehr Wettbewerb zu sorgen. Wir brauchen unbedingt eine europäische Ratingagentur. Und was soll die dann machen? Wenn die unabhängig sein soll, dann wird die im Zweifelsfall sich auch hinstellen und wird sagen, naja, also dieses Gespare da, das sorgt nicht für Aufschwung. Dieses Gespare hilft niemandem. Die sind nicht kreditwürdig. Ja, also was das werden soll. So, am Mittwoch gab es dann die Eurozession. Die Weltbank warnte nämlich vor einem Absturz der gesamten Weltwirtschaft. Mit 2012 habe ein schwieriges Jahr begonnen. Die Weltwirtschaft sei in eine gefährliche Phase eingetreten, heißt es in der heute in Peking veröffentlichten Weltbankprognose. So werde die Wirtschaft der Eurozone in diesem Jahr um 0,3% schrumpfen. Das erwartete globale Wachstum werde um mehr als einen Prozentpunkt für dieses Jahr gestutzt. Sollte sich die Krise verschlimmern, warnen die Autoren des Reports, würde sie keine Weltregion verschonen. Na, aber Rösler stellt sich hin und sagt, nein, also eine Rezession, wir kriegen die nicht. Aha, und warum nicht? Deutschland hat keine Binnenkonjunktur, lebt nur vom Ausland und das gesamte Ausland stürzt gerade ab. Also wo soll die Binnenkonjunktur denn, wo soll der Aufschwung herkommen in Deutschland? Auf wessen Kosten? So, dann gibt es unter Mini, nämlich fast 90% der Menschen, die in Mini-Jobs arbeiten, werden einer Studie zufolge mit Niedriglöhnen bezahlt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung, über die die Berliner Zeitung berichtet. Besonders gering sind dabei die Stundenlöhne von Beschäftigten, die gleichzeitig Hartz-IV-Leistungen beziehen. Weil nämlich bei den Mini-Jobs das Konzept des Mini-Jobber haben, genauso bezahlt zu werden wie normale Angestellte, eben doch nicht eingehalten wird. Ja, was übrigens rechtsfreier Raum. Ja. So, dann gab es hier noch Knast-Privok, weil nämlich das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, dass die Privatisierung des Maßregelvollzugs für psychisch kranke oder drogenabhängige Straftäter im konkreten Fall, den sie da untersucht haben, zulässig war. Die im konkreten Fall zu prüfende Privatisierung der Vollzugseinrichtungen in Hessen erfülle die Voraussetzungen für eine Ausnahme, weil nämlich normalerweise eigentlich nur Beamte Leute wegschließen dürfen, aber in diesem konkreten Fall wäre das alles so ausgelegt, dass das schon funktioniert hätte. So, dann gab es von gestern auch noch die Meldung, dass im Saarland die Gespräche über eine große Kotzerei gescheitert sind. Nun steht eine schnelle Neuwahl an, erklärten CDU-Ministerpräsident Annegret Kramp-Karrenbauer und SPD-Landeschef Heiko Maas überraschend in Saarbrücken. Als größter Knackpunkt hatte sich die Forderung der SPD herauskristallisiert, die nächste reguläre Landtagswahl auf den Termin der Bundestagswahl im September 2013 vorzuziehen. Kramp-Karrenbauer wollte den Wahltermin 2014 jedoch nicht ändern und warb für mehr Stabilität. Und was jetzt rauskommt, ist, dass also noch 2012 eine Wahl stattfinden wird, weil es gibt jetzt keine Regierung im Saarland. Na, sie haben dann offiziell in dieser Woche auch die FDP-Pfeife noch rausgeworfen. Und jetzt gibt es keine Regierung im Saarland mehr. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es vom Öjendorf Samstag, 13.16 Uhr, Saltatio Mortis, Pirates Live in 5 Minuten 9. Gefolgt vom Tagebuch des täglichen Wahnsinns und der Würde des Amtes in 2 Minuten 13. Das wiederum habe ich letzte Woche aus deren Podcast entführt. So, und für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion auf das, was ich hier gemacht habe, zukommen lassen wollt, fühlt euch eingeladen, eine E-Mail zu verfassen an compiblog@google.com, einen Tweet at Comport zu adressieren, mich bei Google Plus zu erwähnen oder im compiblog.de Comport 303 Teil 2 einen Kommentar zu hinterlassen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Pirates Live von Samu und der Würde des Amtes aus dem Tagebuch des täglichen Wahnsinns. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Seid wieder auf großer Fahrt.
Nein.
Unter schwarz-weißer Flagge segeln wir diverse Mediamärkte an. Und die Aufnahme vor zwei Tagen, ja, vielleicht auch unter weiß-roter Flagge zur Zeit, das stimmt eigentlich auch. Der Aufbruch ging schon gut los. Nach der Probe am Donnerstagmorgen kam unser Basser mit einem großen Korb Gin Tonic in den Proberaum und meinte, auf dass ihr nicht mehr nüchtern werdet. Bis jetzt hatte er recht, der
gute Frank. Bis jetzt!
Und wir haben heute Morgen ein sehr tragisches Erlebnis gehabt. Tatsächlich, die Uhr war 10 Uhr, also zweistellig, und die ganze Band war nüchtern. Wir haben diesen Zustand sofort behoben. Und passend zu unserem Plünderungszug, quer durch die Republik, spielen wir jetzt ein Piratenlied, The Pirates Live.
Eure Hände. Und alle, die eine Fahne haben, macht mal so, kannst du zeigen, das Lied? And this world is
is for those who can grab it and hold it. Is that single law of the day? So we take what we want, we ain't bother to buy. We say what we mean, there ain't no point to lie. Don't like what we say, you might find yourself dying. No matter to prove stuff to say. It is such a living, the life of a pirate, with the freedom to take what we can. And we stay the world over, hurting and under, not fearing to face and bear. Not fearing to face and bear. When we're coming to town, to spend our last spoils, a good time will be had for all. We all go to that pub and get drunk off our asses. When we're there, they know let's call. I get drunk for myself and buy a for my friends. A great deal of lumps on the wages I spend. When the money's all gone, it's off to sea again. Take cargo, boy, cannonball. Side dive! It is wonderful living the life of a pirate, with the freedom to take what we can. And we sail the world over, forging the money. There's not one of us left who has not yet been blessed for killing the part of our trade. And the only thing standing between us and death is strength of arm and speed of light. We live every day like it might be our last, for all of us know that life is hard and fast. We live for the moment, don't care for the past. From this is our comradeship made. It is wonderful living the life of a pirate, with the freedom to take what we can. And to sail the world over, searching for comfort, not fearing to face it. It's wonderful living the life of a pirate, with the freedom to take what we can. And we sail the world over, searching for plunder, not fearing to face any man. Not fearing to face any man.
Tagebuch des täglichen Wahnsinns. Heute die Würde des Amtes. 6. Januar. Ich bin die Würde des Amtes des Bundespräsidenten. Seit 1949. Aber wenn sogar schon die Bild-Zeitung anfängt, mich zu verteidigen, dann ist wohl Zeit, an Rücktritt zu denken. Auch die Pressefreiheit spricht von Frührente. Sie erträgt die Heuchelei nicht mehr. Eine Bild-Zeitung, die erklärt, dass in diesem Land die Wahrheit gefährdet sei, ist so glaubwürdig, als würde die Deutsche Bank verkünden, dass Geld stinkt. 7. Januar. Wenigstens verhalten sich Wulfs Kinder im Schloss jetzt ein bisschen würdevoller. Die First Lady hat zu einem von ihnen gesagt, wenn du nicht artig bist, dann kommst du in die Bild-Zeitung. Ich mag Christian Wulff. Er ist treu. Mir gegenüber jedenfalls. Allerdings hat mir die Pressefreiheit einen schönen Witz erzählt. Was haben das Finanzsystem und Christian Wulff gemeinsam? Bei beiden begann der Abstieg mit einer Immobilienkrise. 13. Januar. Komische Zeiten. Lehman Brothers war eigentlich too big to fail. Wolf war eigentlich zu klein, um aufzufallen. Aber er ist so ungeschickt. Franz Josef Strauß hatte die Starfighter-Affäre. Die Feeback-Affäre hat sich schmieren lassen, den Bundestag belogen. Und da haben die Leute gesagt, ein Hund ist er schon. Aber das ist vielleicht der Unterschied zu Christian Wolf. Strauß hat dem Spiegelchef seinerzeit nicht auf die Mailbox gebrüllt, sondern ihn lieber gleich verhaften lassen.
15. Januar. Bin in der Ahnengalerie von Schloss Bellevue. Was für Bundespräsidenten. Hier, Theodor Heuss hat die Nationalhymne erfunden. Evangelisch. Gustav Heinemann gibt offen zu, dass Parteikalkül ihm ins Amt verholfen habe. Evangelisch. Walter Scheel hat hoch auf dem gelben Wagen gesungen und damit mehr Platten verkauft als Dieter Bohlen. Evangelisch. Karl Carstens hat lange vor Harpe Kerkeling das Wandern erfunden. Evangelisch. Weizsäcker, der war schon Freiherr, da war Gutenberg noch ein Perlen im Sektglas seiner Mutter. Evangelisch. Roman Herzog, ein Ruckredner. Evangelisch. Johannes Rau, ein hochbegabter Witzeerzähler. Evangelisch. Horst Köhler hat die Finanzmärkte immerhin ein Monster genannt. Evangelisch. Kommen wir zu den katholischen Bundespräsidenten. Christian Wulff und Heinrich Lübke.
Tja. Das Tagebuch des täglichen Wahnsinns mit Klaus von Wagner. Nur hier in Bayern 3.